Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich freue mich riesig, dir diese Folge heute zu präsentieren, denn das erste Mal seit wirklich langer Zeit habe ich ein Interview mit einem männlichen Autoren, und zwar mit Jan Kaiser. Bevor ich jetzt aber zu dieser Folge komme, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Folge vom letzten Mal vor 4 Wochen. Da habe ich ja mit Ursula Mock und Cindy Distler gesprochen über ihr Buch Grunz, Furz, Stink, Langweilig. Und ich habe eine Sache total vergessen, nämlich, dass die beiden mir ein Buch zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben. Das werde ich natürlich tun, und zwar auf der Plattform Steady. Da habe ich ja 2 Unterstützerpakete geschnürt für den Bücherspatz, und in dem einen verlose ich alle 2 Monate unter allen Mitgliedern ein Buch. Und ja, beim ersten Mal, weil bisher habe ich noch kein Buch verlost, beim ersten Mal werde ich Grunz, Furz, Stink, Langweilig verlosen. Es ist ein Geschenkeset, das heißt, mit dem Buch kommen auch noch Ausmalbilder, Sticker und eine Klappkarte. Also, wenn du Interesse dran hast, hüpf mal rüber zu steadyhq.com/bücherspatz. Und passend zu Grunz, Furz, Stink, Langweilig hat mich eine total nette Nachricht erreicht von einer Mama, die mir geschrieben hat, dass immer, wenn ihre Tochter aus dem Kindergarten kommt, sie sich den Bücherspatz anmacht. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, ob sie Lieblingsfolgen hat, also ihre Tochter. Und da sagte sie auch, Grunz, Furz, Stink, Langweilig und 2 Warten auf Schnee mag sie auch sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu Jan Kaiser. Denn dieses Buch ist ja aus der Feder von Jan Kaiser. Und Jan Kaiser hat in diesem Frühjahr noch ein paar Bücher mehr veröffentlicht. Und zwar 3 an der Zahl. Das eine ist Was Neues ist nicht schwer, Herr Bär. Das ist im Magellan Verlag erschienen. Dann Ein großes Herz aus dem Verlag Orachhaus. Und ein Buch, was meine Tochter wahnsinnig liebt, Der Mumpel, im 360-Grad Verlag ist das erschienen. Und ich habe mit Jan natürlich darüber gesprochen, wie das sein kann oder wie es dazu gekommen ist, sagen wir mal so, dass ja 3 Bücher fast gleichzeitig und dann noch in 3 verschiedenen Verlagen von ihm erschienen sind. Wir haben natürlich dann auch darüber gesprochen, wie es ist, mit verschiedenen Illustratoren zusammenzuarbeiten. Ich habe ihn wirklich viele, viele Sachen gefragt, weil ja er eigentlich mein erster Interviewpartner ist, der im Verlag seine Bücher veröffentlicht und nicht als Self-Publisher. Von daher war ich da sehr, sehr neugierig und Jan hat mir die Fragen ganz offen beantwortet. Es geht natürlich auch um die Inhalte der Bücher. Und ja, bevor ich jetzt noch mehr plaudere, hier das Interview mit Jan Kaiser. Hallo Jan, schön, dass du jetzt da bist und ein bisschen Zeit für mich hast, weil ich so wahnsinnig gerne ein bisschen mit dir plaudern möchte über dich und ja, deine verschiedenen Bücher, die mittlerweile alle erschienen sind.
Ja, hallo liebe Berit, hallo lieber Bücherspatz. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast bin und freue mich auf unseren Plausch.
Das allererste, was ich gerne von dir wissen möchte, ist, du hast mir in einem unserer ersten Gespräche, die wir am Telefon mal geführt haben, erzählt, dass du ja Richter bist beruflich. Nun sind Kinderbücher ja was ganz, ganz anderes. Wie bist du dazu gekommen, ja, Kinderbücher zu schreiben?
Ja, das musst du falsch verstanden haben, Berit. Ich bin in Wirklichkeit Ausdruckstänzer. Ja, Spaß beiseite. Ich bin in der Tat Richter und ich erinnere mich sehr gut an unser erstes Telefongespräch. Du bist da mit deinem Hund spazieren gegangen, glaube ich, parallel. Ja, stimmt. Ich habe dich von Anfang bis Ende vollgequatscht und am Ende standst du wieder vor deiner Haustür und ich habe immer noch gesabbelt. Und freue mich, dass du danach den Kontakt nicht abgebrochen hast. Also das ist richtig, ich bin in der Juristenbranche, ich bin ein strenger, humorbefreiter Paragraphenreiter und das Schreiben von Kinderbuchtexten, das Ausdenken schöner, verrückter, lustiger oder auch mal trauriger Bilderbuchgeschichten ist einfach der wunderbare Ausgleich zu diesem, ja muss man ja schon sagen, trockenen Schwarzbrot Justitia, die Göttin der Gerichtsbarkeit, ist einfach ein wunderbarer Ausgleich und hilft mir, nicht verrückt zu werden.
Du hast das erste Buch wann rausgebracht? 2017, ist das richtig?
2003 schon habe ich meine ersten Gehversuche gemacht im Bereich der Veröffentlichung von halbernsten, von lustigen Texten. Das war kein Kinderbuch, sondern das war ein eine kleine Sammlung von Quatschgedichten, von Unsinnsgedichten, von gereimtem Unfug, den ich vorher als Student in der Süddeutschen Zeitung, in der Taz, im WDR veröffentlichen durfte. Und da habe ich dann eine kleine Sammlung draus gemacht und die aus der mir eigenen Mischung aus Dreistigkeit und Selbstüberschätzung an diverse Verlage geschickt. Und einer hat tatsächlich angebissen, damals Drömer Knauer. Und da ist ein Gedichtbuch rausgekommen. Das war mein erstes Buch. Und dann war lange Sendepause. Ich habe studiert, mein Rechtsreferendariat gemacht, Familie gegründet. Und dann kam 2018 mit Hase Hartmann mein erstes Bilderbuch raus, 2018.
Okay, ja, ich hatte jetzt gedacht, das wäre 2017 gewesen, der Hase Hartmann, das war es 2018. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind deine Kinder ja schon deutlich älter als so Zielgruppe von Hase Hartmann. Also selbst wenn das jetzt 4 Jahre her ist, jetzt musste ich gerade mal kurz rechnen.
Ja. das stimmt, die sind aus dem Beuteschema längst raus, aus der Zielgruppe, und unsere Jüngste ist 11, die wird jetzt in 2 Tagen 12. Unser Ältester ist gerade heute Morgen aus Budapest vom Studium zu uns gekommen über Ostern, der ist 21. Also wir haben eine bunte Truppe, 4 Kinder habe ich, 2 Jungs, 2 Mädels, und die schauen sich Kinderbücher natürlich nur noch mir zuliebe an. Das ist richtig. Das heißt, ich kann meine Texte unmittelbar an meinen eigenen Kindern nicht mehr testen.
Was sagen die denn dazu, dass du sowas Verrücktes machst, wie Kinderbücher schreiben in deiner Freizeit?
Auch ich glaube, das finden die ganz gut, soweit ich das einschätzen kann. Ich weiß nicht, ob ich da durch die rosarote Brille gucke oder ob die auch durch die rosarote Brille auf meine Texte gucken. Man muss ja schon ehrlich zu sich sein, wenn man sein Geschreibsel, sein Output, wenn man das der eigenen Familie vorlegt, kann man ja nicht davon ausgehen, dass die super streng sind und den Finger in die Wunde legen oder einen Text auch mal verwerfen, der verworfen gehört. Meine Frau ist da die strengste, muss man ganz ehrlich sagen. Die tut mir eigentlich fast nie den Gefallen, sofort in Jubelstürme auszubrechen. Die ist immer sehr kritisch. Die Kinder finden es in erster Linie witzig, dass ich was Außergewöhnliches mache, und interessieren sich immer besonders für die Zeichnung, muss man sagen. Also wenn von den Illustratorinnen und Illustratoren die ersten Entwürfe und Zeichnungen zurückkommen, das finden sie immer toll zu sehen und diese Momente mit mir zu teilen, wenn die Geschichten so zum Leben erwachen, wenn den Atem eingehaucht wird. Das finden die immer besonders spannend, muss man sagen.
Nun hast du mit den Illustratoren schon ein gutes Stichwort geliefert. Deine Bücher sind ja alle von, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, von einem anderen Illustrator illustriert. Gibt es irgendwie ein, so wo die Zusammenarbeit vielleicht irgendwie besonders nett oder auf irgendeine Art und Weise besonders war, oder wo du sagst, so, das sind genau die Illustrationen, die mir einfach wunderbar gefallen?
Das gibt es natürlich. Und um deine Frage vorweg zu beantworten, ja, das stimmt, hast du richtig überblickt. Die 15 Kinderbücher, die jetzt entweder schon erschienen sind oder fest zugesagt von den Verlagen, das ist ja traumhaft, das kann man eigentlich kaum glauben, dass ich jetzt so viele Bücher platzieren durfte und mich auf so viele Bücher freuen darf, sind alle von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet oder werden gestaltet. Und das ist also ein wunderschönes Mosaik an Stilen, an Techniken, an künstlerischen Ausdrücken, was da zusammenkommt. Und ich bin da als Texter eigentlich fast das kleinste Licht in dieser tollen Künstlerriege. Und natürlich hat man da auch unterschiedliche Typen. Die meisten sind schon Damen. Das ist weiblich geprägt, der Illustratorenmarkt, der Illustratorinnenmarkt, wenn ich es richtig überblicke. Ein paar Kerle gibt es dann schon. Das sind jetzt auch meistens tolle Damen, die da für mich zeichnen. Und mit der einen oder anderen ist man dann relativ schnell bei du, spielt sich die Bälle zu. Man merkt auch, dass die Künstlerinnen dann offen sind für Ideen, für Anregungen des Autors, des Textkreativen. Und bei anderen wird einem dann vielleicht auch signalisiert, bis hierhin und nicht weiter. Wenn dann auf dem Dienstweg, das ist ja immer ganz wichtig, es geht immer über Bande, geht immer übers Lektorat. Es ist überhaupt nicht gern gesehen, wenn der Autor direkt mit dem Illustrator, der Illustratorin spricht oder schreibt. Wenn denn zu viel reingequatscht wird, wenn zu viel Kaisersenf dazugegeben wird, wird einem schon signalisiert, nee, 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 das lassen wir mal genauso, wie es ist. Und häufig heißt es dann, und dann weiß man, jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht, das sei ja auch schön, wenn Text und Bild in einem gewissen Widerspruch stehen, wenn das Bild eine eigene Geschichte erzählt und es muss der Text ja nicht eins zu eins nacherzählt werden, bildnerisch. Und das ist natürlich auch richtig, das stimmt schon. Aber unterschiedliche Typen sind dabei und mit den einen arbeitet man enger zusammen und die Vibrations sind besser und mit den anderen ist es dann mehr eine Arbeitsbeziehung. Aber auch eine fruchtbare und eine tolle. Also ich möchte kein einziges Doppel, was ich da bisher erleben durfte, missen.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Gab es so den einen, wo du sagst, okay, mit dem würde ich super gerne nochmal ein weiteres Buch gemeinsam gestalten?
Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage.
Ja.
Denn jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Ich glaube, ich sage das jetzt mal so, weil das ist, glaube ich, am sichersten. Mein erstes Buch, Hase Hartmann, habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund der Familie gemacht. Das ältere Semester im Vergleich zu mir, einer der besten Freunde meiner Eltern, ein toller Künstler aus Lübeck, Hans Lafrenz, der für mich fast so ein väterlicher Herzensfreund und Berater ist, ganz toller Grafiker, unheimlich witziger, warmherziger Mensch. Und da war natürlich vorher schon die persönliche Ebene gegeben. Ich habe Hase Hartmann mit ihm zusammen entwickelt und dann bei Verlagen vorgestellt, was ja eigentlich eine große, große Ausnahme ist, dass Text und Bild zusammen eingereicht werden. Also da sind die Chancen noch geringer, als beim Text alleine angenommen zu werden, als unverlangt ein gesamtes Manuskript, wie es ja immer so schön heißt. Also die Manuskripte, die in den Wäschekorb kommen und die dann die Volontärin oder der Volontär beim Verlag durchlesen muss und vielleicht nur die ersten 4, 5 Zeilen anliest. Und dieser Hans Lafrenz, Laffi, wie ich ihn liebevoll nenne, wie er bei uns heißt, da hätte ich natürlich schon große Lust, mit ihm wieder was zu machen. Einfach, weil ich ihn so gerne mag. Aber auch bei allen anderen Künstlerinnen oder Künstlern kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ich habe jetzt einfach deshalb dann nochmal so nachgefragt, weil ich ja sehr, sehr viele Interviews bisher gemacht habe mit Self-Publishern und ein Grund von denen, der immer wieder genannt wird, warum sie es eben ja auf eigene Faust rausbringen, ihr Buch, ist eben genau das. Ne? Ich habe die gestalterische Freiheit, ich kann mit dem Illustrator meiner Wahl ja diesen ganzen Prozess durchmachen und das ist für viele dann im Endeffekt eben auch ein gemeinsames Produkt und deshalb habe ich da jetzt einfach so nachgefragt, weil mich auch einfach interessiert, wie weit kannst du dann, wenn du mit dem Verlag zusammenarbeitest, ja noch mitreden, ne, bei der Auswahl der Illustratoren? Wird dir eine Auswahl vorgelegt? Kannst du oder ist es dir komplett vorgegeben, mit wem dieses Buch dann ja letztendlich gestaltet wird?
Ja, das ist in der Tat verständlich. Die Kolleginnen und Kollegen, die Self-Publishing machen, sind dann mehr Herr im eigenen Texthaus, selbstverständlich. Aber ich weiß das schon sehr zu schätzen, dass die Präsenzverlage, nenne ich sie jetzt mal, die auch in den Buchhandlungen präsent sind, die dort eingekauft werden, die einen Vertrieb haben, die Vertreter haben, die rumgehen, dass ich da das Glück hatte, den Fuß in die Tür zu kriegen mit Hilfe meiner beiden Agentin, die ich erst hatte und die ich danach hatte. Da überwiegen für mich schon die Vorteile. Und ich schätze die Professionalität der Illustratorinnen und Illustratoren, auch die Tatsache, dass viele von denen schon eingeführt sind im Markt, viel mehr als ich es bin. Und über das Cover und den Namen des Illustrators, der Illustratorin, dann auch so eine gewisse Sogwirkung entsteht und dass die einfach schon wissen, wie der Hase läuft. Das merkt man schon, ne? Wenn eine Künstlerin schon 10, 15, 20 Bilderbücher gestaltet hat, profitiert der Text da auch von das ganze Projekt. Und die Auswahl, um da auf deine Frage zurückzukommen, ist schon ganz klar so, das habe ich von meinen Agentinnen ganz früh gelernt, der Verlag entscheidet, laut Vertrag auch in der Regel alleine, aber es ist gute Übung und guter Brauch und das durfte ich auch bei fast allen der im Moment in der Pipeline befindlichen Bücher schon so erfahren, dass natürlich Einvernehmen hergestellt wird mit dem Autor, mit der Autorin, mit dem Schreiberling, also mit mir in dem Falle. Das ist die spannende Phase. Direkt nach der Vertragsunterzeichnung geht es dann ziemlich zügig in die Illustratorensuche und dann kommt es zu einem Name-Dropping, ne? Ich darf Namen vorschlagen, die netten Lektorinnen sind es ja in der Regel auch, Damen schlagen Namen vor und dann heißt es auch, diese tollen Leute überhaupt mal zu kriegen. Man kassiert auch hier diverse Absagen. Also der Weg zum Kinderbuch ist wirklich gepflastert von Absagen, nicht nur was das Manuskript und die Verlagssuche anbelangt, sondern auch dann die Illustratorinnensuche, denn die 30, 40, 50, die im Markt vertreten sind, die da zur Verfügung stehen, die sind zum Teil über Jahre ausgebucht oder der Text spricht sie nicht an oder sie sind teilweise auch zu teuer. Und so ruckelt man sich dann ein und findet irgendwann einen gemeinsamen Nenner und hat das Glück, dass es dann auch eine Zusage gibt. Bei einem Verlag war es tatsächlich aber auch so, dass der Vertrag vollzogen wurde, wie er drin stand, wie es geregelt war im Vertrag. Da hat man mich im Nachhinein in Kenntnis gesetzt, welche Illustratorin angefragt wurde. Da war ich dann tatsächlich ein bisschen verschnupft. Für einen Juristen eigentlich überraschend, wenn jemand sich an den Vertrag hält und vertragsgemäß handelt, sollte man nicht verschnupft sein. Aber ich war ein bisschen auf den Schlips getreten, dass man hier nicht vorher Einvernehmen hergestellt hat. Und da haben meine Agentin mir dann auch ein bisschen, da hatte ich die Ohren lang gezogen, aber mich ein bisschen eingenordet und gesagt, Jan, das ist nun mal so. Einige Verlage stellen das Einvernehmen vorher her, andere nicht. Müssen sie aber auch nicht. Vertrau denen mal. Die wissen schon, was sie für einen Stil im Hause haben. Die wissen, was in den Illustratoren steckt. Die wissen, was sie machen. Vertrau drauf. Und ich habe drauf vertraut und ist ein tolles Buch draus geworden. Ich will jetzt nicht sagen, welches, aber es ist ein tolles Buch draus geworden. Sprich, Illustratorenfindung, hochspannende Sache. Aber ich finde es völlig in Ordnung, dass es mir zum Teil aus der Hand genommen worden ist.
Verlagssuche hast du jetzt ja auch mehrfach erwähnt, ne? Du hast mir erzählt, erstes Zuhause war Urachhaus, der Verlag, und da fühlst du dich auch nach wie vor sehr, sehr wohl, ne? Wenn ich das so richtig verstanden
Auf jeden
habe.
Fall, ja.
Jetzt sind da ja aber in diesem Jahr ja noch etliche Verlage dazugekommen. Magellan Verlag, Tulipan kommt jetzt im Laufe des Jahres noch, 360 Grad Verlag, habe ich einen vergessen?
Oberreuther
Altebetz.
Beetz, genau.
Genau. Wie passiert sowas? Also gerade weil du selber ja auch gesagt hast, ne, das ist so ein langer Weg, den passenden Verlag zu finden. Und ich weiß eben auch von vielen, ne, von diesen vielen Absagen, die man kassiert. Und du stehst jetzt auf einmal mit fünf verschiedenen Verlagen da.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und du sprichst da, Berit, du sprichst eine ganz spannende Frage an, die man tatsächlich so und so, die man positiv und negativ bewerten kann. Es kommen ja sogar noch weitere Namen dazu. Wenn ich richtig zähle, sind es insgesamt 7 Verlage, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Thienemann-Esslinger kommt noch dazu, der größte Verlag, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Thienemann in Stuttgart, die ja mit Carlsen und Oetinger so die Big Three sozusagen sind. Und dann kommt Peter Hammer noch dazu, ein ganz, ganz feiner Wuppertaler Kinderbuchverlag, die für höchste Qualität bei Kinderbüchern stehen, mit einer tollen Verlegerpersönlichkeit, die Frau Bilstein. Und dann sind wir fast bei 7 Verlagen, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, wie kam das? Ich hatte nach den beiden ersten Urachhaus-Titeln 2018, 2019 Hase Hartmann und das zweite Buch, das dauert noch ein bisschen, so eine Wir bekommen ein Baby-Bilderbuchgeschichte. Habe ich versucht, bei einer Agentur unterzukommen und hatte auch da nach vielen, vielen Absagen, also man braucht wirklich, das kann ich auch an alle sagen, die sich den Traum noch in sich tragen, Kinderbücher zu veröffentlichen, man braucht Nehmerqualitäten in jeder Hinsicht. Ja? Man darf sich von 30, 40 bis zu 100 Absagen nicht abschrecken lassen. Nach vielen Absagen bin ich bei einer tollen Agentin untergekommen, Barbara Küper, die lange schon im Geschäft ist. Und auch da hieß es dann erstmal warten, 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 bis sie die ersten Manuskripte platzieren konnte. Das hat nochmal 2 Jahre gedauert und bis sie die ersten Manuskripte dann unterbringen konnte. Und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag, wie durch ein Wunder platzte der viel zitierte Knoten. Und dann war es, glaube ich, Zufall, dass von den 10, 11, 12 Manuskripten, die Barbara und ich angesammelt hatten, das eine diesem und das andere jenem Verlag gut gefiel. Das hängt ja von so vielen Zufälligkeiten ab. Welche Programmplätze sind frei? Worauf steht die Lektorin? Welcher Stil spricht sie an? Gereimt, ungereimt? Welches Thema muss mit einem Buch bedient werden? Geht es um Freundschaft? Geht es um eine gute Nachtgeschichte? Soll es was Lustiges, was Ernsthaftes sein? Und auf einmal hat man von den verschiedensten Verlagshäusern Angebote. Und dann heißt es natürlich annehmen oder ablehnen. Und ich habe ja das große Glück, dass ich das nicht hauptberuflich machen muss. Das klingt jetzt so negativ, aber hauptberuflich schreiben, davor habe ich größten Respekt. Da muss man hochproduktiv sein, die Qualität immer wieder abliefern. Das könnte ich nicht. Ich bin froh, dass ich es als Hobby, als Leidenschaft betreiben darf. Und mir ist es einfach wichtig, dass ein Buch erscheint, dass aus einer Idee zwei Buchdeckel werden, dass da diese Idee dort hineinkommt. Und deswegen lehne ich natürlich das Angebot eines seriösen, am Markt vertretenen Verlages, den mir meine Agentin auch anempfiehlt, nicht ab. Nur mit der Begründung, es ist der vierte, es ist der fünfte, es ist der sechste, es ist der siebte Verlag. Dann wäre ich ja blöd. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe auch häufig mit meinen Agentin, mit der ersten und dann ihrer Nachfolgerin, Annette Thumsa, die mich jetzt vertritt, darüber gesprochen, tanze ich auf zu vielen Hochzeiten? Die Frage haben wir uns gestellt, weil die ein oder andere Verlagslektorin mir durch die Blume mit einem Wink mit einem Zaunpfahl, teilweise mit einem Wink mit einem kompletten Zaun oder mit einer kompletten Zaunfabrik gewunken hat, signalisiert hat, Jan oder Herr Kaiser, passen Sie auf, dass Sie sich nicht verheizen. Einmal fiel auch der Begriff Vielschreiber. Sie werden sonst zu einem Vielschreiber. Und dann heißt es abwägen. Was möchte man? Ich könnte natürlich auch sagen, ich konzentriere mich auf zwei, drei Verlage und spreche mit den anderen gar nicht mehr. Aber das will ich nicht. Ich freue mich über die Vielfalt. Ich freue mich über jedes Buch, das erscheint. Und genau das ist der Grund, weshalb es jetzt tatsächlich 15 Bücher bei 7 verschiedenen Verlagen geworden sind. Und dann bin ich halt ein Vielschreiber. Ich bin Jan Kaiser, der Vielschreiber.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass deine Agentin schon auch verschiedene Manuskripte an einen Verlag geschickt hat. Also sie hat sich jetzt nicht gedacht, dieses Manuskript schicke ich an den Verlag und dieses Manuskript an den Verlag, sondern immer, weiß ich nicht, 2, 3 oder 4 an insgesamt 4 oder 5 Verlage.
Ja, noch viel mehr, liebe Berit. Also die Manuskripte werden in der Regel an 10 bis 20 Verlage geschickt. Natürlich findet agenturseits eine Vorauswahl statt. Erstmal natürlich ein Vorlektorat, dann hat man den Text irgendwann vorzeigbar zusammengeflickt im gemeinsamen Bemühen. Die Agentinnen sind da sehr hilfreich, einem auch die ein oder andere Fluse auszutreiben und vor allen Dingen zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen. Kürzen ist immer gut. Kürzen ist nie schlecht. Und wenn man das Manuskript dann fertig hat, wird es in 10 bis 20 teilweise noch mehr Verlage geschickt. Und nur die, die wirklich absolut nicht in Frage kommen, wo man genau weiß, dass keinen Sinn ergeben würde, dass es nicht überhaupt nicht erfolgsversprechend ist, werden nicht bedient. In der Regel finden ja auch Vorgespräche statt auf den Messen im Herbst Frankfurt, im Frühjahr Leipzig und vor allen Dingen die große Kinderbuchmesse in Bologna. Und die Manuskripte werden den Verlagen nur auf Bestellung geschickt, damit man eine höhere Erfolgschance hat, auch als Agentur. Das heißt, die Verlage suchen sich aus dem Portfolio der Agenturen die Manuskripte raus, die sie interessieren. Und die werden nach den großen Messen im Herbst und im Frühjahr dann blockweise an die Verlage geschickt, die angefordert haben. Und dann heißt es wieder warten, 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 Absagen kassieren oder auch Funkstille aushalten. Das heißt, ein Manuskript wird zig Verlagen vorgestellt und so kommt dann dieser Flickenteppich zustande an Angeboten und Veröffentlichungen. Und ich finde es spannend, ich finde es spannend. Meine Frau und ich haben gerade gestern unseren Keller umgeräumt. Seit Monaten lag ich ihr in den Ohren. Ich habe schon gedroht, ich werde diesen Keller nicht mehr betreten, diesen Saustall. Und wir haben den Keller endlich angefangen umzuräumen. Und ich habe jetzt ein altes Regal, wo ich meine Kinderbuch-Freiexemplare oder die Autorenexemplare reinstellen darf. Und ich stand davor und sagte, ja, guck mal, jetzt sind es schon 4 verschiedene Verlage, bei denen du Stand jetzt veröffentlicht hast, dann kommen noch 3 dazu. Und ich habe mich auch noch mal kurz in dem Gedanken wiedergefunden, ist das der richtige Weg? Einige sagen, es ist der falsche, weil auch die Buchhändler angeblich es lieber mögen, wenn sie einen Autor zuordnen können. Andererseits sage ich, Jan, du bist noch so ein kleines Licht, dass du irgendwie der Hausautor eines Verlages bist. Das bildet dir mal nicht ein. Und dass solche tollen Autoren wie Marc-Uwe Kling, der für Erwachsene und für Kinder schreibt, dann halt nur bei Carlsen auftreten oder andere tolle Autoren nur bei Thienemann ihre Bücher veröffentlichen oder Peter Hammer. So weit bin ich ja längst nicht. Das kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Und die Strategie, die die Agentin und ich jetzt abgesprochen haben, ist, wenn die Angebote seriös sind, wenn die Kinderbuchverlage seriös sind, zuverlässig und das Buch dort ein gutes Zuhause hat, dann lehnen wir das Angebot nicht ab, nur weil es ein weiterer neuer Verlag ist. Wir haben uns jetzt auf diese Strategie erstmal eingelassen, wobei ich auch sagen muss, es könnte sein, dass sich das ein bisschen konsolidiert, dass ich mich da auch nochmal umentscheide, weil insbesondere natürlich die Zusammenarbeit mit Urachhaus mir sehr wichtig ist, die mir als erstes eine Chance gegeben haben. Und zu Michael Steele, dem tollen Verlagsleiter, habe ich auch eine fast freundschaftliche Beziehung. Ich darf ihn auch duzen. Und außerdem geht auch so ein bisschen mit dem Stuttgarter Thienemann Verlag, wo ich jetzt gerade meinen dritten Vertrag unterschreiben durfte fürs dritte Buch, deutet sich an, dass die Zusammenarbeit enger wird. Vielleicht wird die Zahl der Verlage auch kleiner und ich konsolidiere mich da ein bisschen. Mit Magellan arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Da habe ich jetzt den zweiten Vertrag unterschrieben. Mal sehen, ob es bei den vielen Hochzeiten bleibt, auf denen ich tanze.
Na, da bin ich mal gespannt. Und letztendlich musst ja auch du dich damit wohlfühlen und nicht irgendein Buchhändler, wo du deine Bücher rausbringst.
Ja, Berit, da hast du völlig recht. Vor allen Dingen, ich bin diesem Tipp mal auf die sozusagen, wollte ich auf den Grund gehen, was eine Verlagsdame mir gesagt hat, dass die Buchhändler das nicht gutieren, nicht schätzen, wenn man in zu vielen Verlagen sein Unwesen treibt. Und habe hier in Freiburg, wo ich in der Nähe wohne, mal eine nette Buchhändlerin angequatscht und habe sie gefragt, ob es ihr eigentlich wichtig ist, in wie vielen Verlagen ein Kinderbuch- oder Bilderbuchautor veröffentlicht. Und der war das völlig wurscht. Die hat gesagt, das ist mir doch egal. Hauptsache, das Buch spricht uns an, passt in unser Sortiment und verkauft sich vernünftig. Welches Verlagslabel da jetzt drunter steht, das ist ihr wurscht. Was allerdings nicht so optimal ist, das stimmt schon, ist natürlich, wenn sich zu viele Neuerscheinungen an einem Termin tummeln. Frühjahr und Herbst sind ja die beiden Spots, die beiden Slots, wo die meisten Novitäten rauskommen. Und jetzt im Frühjahr sind 3 neue Bücher von mir erschienen bei Magellan. Was Neues ist nicht schwer, Herr Bär, zum Glück schon im Januar. Und dann fast am selben Tag im März bei 360 Grad der Mumpel, ein Text, der mir besonders am Herzen liegt, weil ich mit dem Text bei meiner ersten Agentin gelandet bin. Und ein großes Herz bei Urachhaus, auch ein besonderes Buch für mich, weil ich es meiner Frau gewidmet habe. Und es ist eine sehr persönliche, fast schon die Grenze zum Kitsch streifende Geschichte ist. Und die treten sich natürlich schon so ein bisschen auf die Füße, diese Bücher. Das kann man nicht ganz bestreiten. Und die Vertreterinnen und Vertreter der Verlage mussten vielleicht dem einen oder anderen Buchhändler erklären, der gesagt hat, warum, ich habe doch gestern schon ein Jan-Kaiser-Buch eingekauft vom anderen Verlag. Warum soll ich denn jetzt noch eins einkaufen? Ja, weil das ein ganz anderes ist. Das ist, also mehr als 3 hätten es nicht sein sollen an einem Termin, denke ich mal. Das ist der kleine Nachteil dieser Vielschreiberei. Das kann ich nicht bestreiten.
Aber jetzt haben wir ja wunderbar schon den Dreh zum Inhaltlichen gefunden.
Hast du gemerkt, Berit, dass ich dir den Ball zugespielt habe? Wir sind ein gutes Team.
Genau, ich habe nämlich die ganze Zeit jetzt schon gedacht, jetzt haben wir so viel um das, ich sag mal, Technische drumherum gesprochen. Wie kommt so ein Buch an den Markt oder auf den Markt? aber über den Inhalt noch gar nicht. Und da ist mir aufgefallen, die sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Du schreibst teilweise, du hast es eben selber angesprochen, war ein großes Herz, ja fast schon poetisch. Und dann ist der Mumpel und auch zwei Warten auf Schnee ja, man kann fast sagen, so ein bisschen verrückt, also zumindest sprachverrückt. Wie machst du das? Also so komplett unterschiedliche ja, Richtungen.
Ich glaube, das versuche ich bewusst. Und ich durfte ja nun schon auch eine Weile lernen durch viele, viele Absagen und durch die Kompetenz von zwei tollen Agentinnen und auch selbstverständlich durch das Input der Lektorin. Da wird ja unheimlich an so einem Text noch rumgefeilt und gestrichen und hinzugefügt und man muss sich häufig von liebgewonnenen Passagen oder Ideen trennen. Also demnächst wird bei Tulipan ein Buch rauskommen, was eigentlich mit dem Ursprungsmanuskript, das angenommen wurde, fast überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und bei Abetz erscheint im Herbst auch eins, was wirklich nur noch homöopathische Anteile des Ursprungsmanuskripts enthält. Insofern steckt da auch viel von Seiten der anderen Beteiligten drin, die nur klein im Impressum stehen. Aber von meiner Seite aus ist es schon so, dass ich bewusst versuche, Fußballer würde sagen, mehrfüßig zu schießen und bewusst auch die Texte so anlege. Mal gereimt, mal ungereimt, das sind die beiden großen Stilvarianten natürlich. Ob ich versuche, wirklich auf die Humorglocke zu schlagen oder ein bisschen nachdenklicher, poetischer zu sein. Und das reizt mich gerade daran. Ich möchte kein Kinderbuchautor sein oder werden und als solcher wahrgenommen werden, der nach Schema F schreibt, hoher Wiedererkennungswert, dritte Zeile gelesen, das ist Autor XY, sondern ich möchte genauso wie bei dir, dass die Leute sagen, oh, das ist ja auch Jan Kaiser, das kann der also auch. Das finde ich schon toll, das ist reizvoll für mich und das versuche ich ganz bewusst. Und du darfst auch nicht vergessen, ich schreibe schon seit Jahren erstmal für meinen Freund die Schublade, dann für meine strenge Frau und dann stückweise für die Verlage und für die Agenturen. Das heißt, das hat sich natürlich auch entwickelt. Ich bin ziemlich sicher, meine ersten Schreibversuche waren noch relativ eintönig und diese Vielfalt, dieser bunte Strauß hat sich langsam jetzt entwickelt und ist, der soll, das wäre mein Traum so ein bisschen, mein Markenzeichen werden, dass man nie weiß, ob ich links antäusche, rechts vorbeiziehe, wohin eigentlich mein nächstes Buch geht. Das macht mir daran so eine diebische Freude. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich als Jurist natürlich Wort- und schriftaffin bin. Als Jurist lernt man ja, sich auszudrücken in Wort und Schrift und da auch exakt auf die Wirkung zu achten. Viele Juristen, Kolleginnen und Kollegen sind hier in der schreibenden Zunft und das ist sicherlich hilfreich, mit Worten umgehen zu können, um auch diese verschiedenen Knöpfe zu drücken.
Ich habe ja, als ich beim Magellan Verlag angefragt hatte, ob ich dein Was Neues ist nicht schwer.
Der Titel ist etwas sperrig. Das hat eine nette Instagram-Bloggerin, die ich sehr schätze, auch zu Recht angemerkt. Und vielleicht darf ich dazu erzählen, ich weiß nicht, ob ich dazu noch einen auf die Finger kriege, aber Titelfindung ist auch übrigens was Interessantes, jetzt abseits, kleiner Exkurs, liebe Berit, dass ein Buch am Ende so heißt, wie man es sich als Autor vorstellt. Das ist auch ein naiver Irrglaube, wie ich lernen musste. Das, was man da drauf schreibt als Autor, ist ein sogenannter Arbeitstitel. Und die Verlage behalten sich vor, die Bücher umzubenennen. Und wenn man Glück hat, wird man bei der Titelfindung mit einbezogen. Und wenn man etwas weniger Glück hat, dann nicht. Punkt, 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 Punkt.
Und so weiter und so fort. Genau. Es war ein total nettes Gespräch. Ich habe dann jetzt erfahren, dass man bei den Büchern aus dem Magellan Verlag maximal 10% vorlesen darf. Deswegen passte jetzt eben dieses Buch fürs Vorlesen hier beim Bücherspatz nicht. Aber ich habe, und das würde ich dir jetzt einfach wahnsinnig gerne weitergeben, ein ganz tolles Kompliment für dieses Buch bekommen. Die Ansprechpartnerin da, mit der ich gesprochen habe, sagte nämlich, das ist ein ganz tolles, gereimtes Buch. Sowas hat sie lange so so schön nicht mehr gesehen und beziehungsweise gelesen. Das wollte ich dir jetzt einfach nur weitergeben. Ja.
Danke für die Blumen in Richtung Bamberg, wo der Magellan Verlag sitzt. Das ist ein toller Verlag. Das ist, ich arbeite sehr gern mit denen zusammen, mit der Lektorin. Brummt das richtig? Wir spielen uns nur so die Bälle zu. Und keiner hat bisher wie Sie, in dem Fall für dieses Bärenbuch, wie ich es jetzt mal abgekürzt nenne, so kritisch und so genau mein Gereimtes hinterfragt. Und da habe ich richtig viel dazugelernt. Die hat mit mir wie in einer Sprachlern-, Rhythmuslerngruppe, hat die den Rhythmus meines Textes abgeklopft mit mir gemeinsam und mir erstmal erklärt, auf welcher Silbe ich überhaupt betone und wie genau ich das durchziehe. Die war absolut gnadenlos und hat aus dem Text alles rausgeholt. Also das Lob gebührt mindestens zur Hälfte der lieben Frau Wegener, meiner Lektorin da beim Magellan Verlag. Freut mich natürlich besonders, denn es wird viel gereimt in Kinderbüchern. Und Reim ist nicht immer gleich Reim, sag ich mal. Und nur wenn man Katze auf Matratze reimt, ist es ja nicht automatisch ein gutes Gedicht. Auch das will gelernt sein.
Ich habe da höchsten Respekt vor, denn ich kann es gar nicht. Also
genauso wenig, wie ich zeichnen kann. Und deshalb ist es immer gut, wenn man sich auf das konzentriert, was man gut kann und das andere den anderen überlässt. Du kannst tolle Podcasts machen, Berit. Das könnte ich nicht.
Ja, siehst du, so bleibt jemand bei dem, was er
genau,
kann.
Genau, das ist gut. Dann ist allen geholfen.
Genau. Sag mal, wann schreibst du so? Also machst gerade, ne, wenn du ja noch hauptberuflich einen ganz anderen Beruf hast, da bleibt ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit. Machst du das abends, am Wochenende? Klingst du dich mal für eine Woche aus? Oder wie ist das bei dir?
Ja, wann mache ich das? Also ich muss vielleicht einfach Stichwort Hauptberuf noch was klarstellen. Ich glaube, da kam vorhin ein falscher Zungenschlag rein. Ich war lange Zeit Richter in Niedersachsen, habe mich dann beurlauben lassen. Bin mit meiner Familie mittlerweile ins schöne Breisgau an den Rand des Schwarzwalds gezogen und mache mittlerweile Juristenausbildung. Repetitor nennt sich das, repetieren, wiederholen. Ich prügel jungen Juristen den Examensstoff rein. Und wann ich da noch Zeit finde zu schreiben, ist ganz unterschiedlich. Meistens sind es so Schübe. Ich habe zum Beispiel im letzten Sommer und Herbst sicherlich 5, 6 neue Manuskripte rausgehauen, um es mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Und davon ist, wenn es hochkommt, die Hälfte vorzeigbar und brauchbar. Und häufig ist es gar nicht so sehr die Zeit, die ich zum Schreiben brauche, denn die ist bei Bilderbuchtexten, muss man ja nur ehrlich sein, wollen wir die Kirche im Dorf lassen, nicht so wahnsinnig lang. Man hat 12 Doppelseiten als Richtgröße. Die meisten Verlage stellen Bilderbücher auf 12 Doppelseiten her. Und der Text hat eine dienende Funktion, die Bilder sind wichtiger. Ist nun mal so, ne? Das muss man ganz klar sagen. Die Bilder sind wichtiger, zwar ist der Text ist der Taktgeber, der Ideengeber, ist die Storyline, aber die Kinder werden hauptsächlich und auch die Käuferinnen, und jetzt sage ich bewusst innen, weil also erwiesenermaßen über 60-70% der Kinderbücher von den Müttern oder Großmüttern oder Tanten gekauft werden, das ist erwiesen, werden über das Cover und das Bild gesteuert und über den Titel natürlich, wenn der griffig ist, wenn das ein Eyecatcher ist. Und der Text hat eine dienende Funktion und deshalb ist er relativ kurz und ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, es dann auszuschreiben. Die Frage ist eher, wann habe ich die Ideen zu den Texten? Der Text ist dann meistens schnell geschrieben. Und das ist ganz unterschiedlich. Das kann unter der Dusche sein, das kann sein, wenn ich nicht einschlafen kann oder gerade aufgewacht bin, das kann beim Autofahren sein oder wenn mir jemand was ganz Lustiges erzählt und ich auf einmal sage, oh, da ist Musik drin, das hat Sound, das hat Stil, das wäre ein guter Titel, jetzt muss ich nur noch die Geschichte dazu finden, das kann dann wirklich mal so von einer Sekunde auf die andere kommen. Ein aktueller Text von mir ist genauso entstanden, dass ein guter Freund von mir, mein Cousin, mir ein Geschenk überreicht hat mit einem völlig bekloppten Namen. Ich verrate ihn jetzt nicht. Und ich wusste sofort, dazu musst du einen gereimten Kinderbuchtext schreiben. Insofern, die Ideen kommen, die fliegen mir im Alltag zu, ohne dass ich es richtig steuern kann. Und der Text ist dann schnell geschrieben. Stunde, anderthalb, 2 Stunden. dann ist er geschrieben.
Und das machst du sofort, nachdem dir die Idee gekommen ist? Hast du in dem Moment die Zeit oder hältst du sozusagen krampfhaft daran fest und denkst, dazu will ich noch was, ich muss mir das jetzt irgendwie merken?
Ich halte daran fest. Ich versuche es nicht krampfhaft zu tun, sondern ganz unverkrampft, denn ich bin schon ein viel zu verkrampfter Mensch. Und meine Frau sagt manchmal richtig so operhaft in meinen Angewohnheiten und in meinen Ticks. Und deswegen verkrampft soll es gar nicht so sein, sondern ich nehme dann ganz schnell mein Notizbüchlein. Oder ich spreche meiner Frau eine Sprachnachricht aufs Handy und dann weiß sie immer schon, das macht er nur, um den Gedanken festzuhalten. Dann nutze ich sozusagen den WhatsApp-Kanal zu meiner Frau als mobiles Diktiergerät. Oder ich schreibe es in mein Notizbüchlein, welche Idee ich habe und die ersten 2, 3 gereimten Zeilen zum Beispiel, damit die mir nicht entfleuchen wieder. Die müssen natürlich sofort festgehalten werden. Wenn man einen frisch geschlüpften Reim 1, 2 Stunden nicht mehr im Kopf ventiliert und hin und her wälzt, ist er futsch, es sei denn, man ist so ein Multibrain. Das bin ich nicht. Das heißt, schnell aufschreiben und dann liegt so eine Idee durchaus mal wie ein guter Wein oder ein guter Käse Wochen, Monate oder mal auch Jahre lang. An einigen Texten schreibe ich seit 1, 2 Jahren und komme nicht richtig weiter. Und wenn ich mich dann aber dran setze und sage, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in so einem Kreativitätsrausch, schreibe ich es dann auch mal in einer Stunde, anderthalb oder 2 Stunden zu Ende. Gerade die gereimten Sachen, da merkt man sehr schnell, ob man einen Flow hat oder nicht. Wenn ich merke, ich bin 10 Minuten an einer Stelle und knusper darauf rum und vermurks den Reim immer mehr, dann höre ich auf und ich weiß, heute wird das nichts mehr, lass es noch mal ein paar Tage liegen. Und kommen drauf zurück.
Aber genau das meinte ich am Anfang. Also die allererste Idee, die schreibst du dir schon sofort auf oder schickst dann, wie du eben meintest, raus an deine Frau.
Genau, damit sie nicht verloren geht. Ja, das mache ich sofort. Ich habe diverse Notizbüchlein an diversen Stellen des Hauses. Wie so ein Eichhörnchen habe ich die strategisch positioniert in unserem Bettkasten, im Bücherregal und im Wohnzimmer. Eins müsste ich nur meinen Kühlschrank legen und in den Keller. Und kann also quasi zu jedem Zeitpunkt, wenn mein Handy nicht greifbar ist, dort die Schnapsideen ablegen.
Und wenn du jetzt schon das Eichhörnchen erwähnst, findest du sie dann auch wieder oder suchst du verzweifelt wie das Eichhörnchen nach den vergrabenen
Eichhörnchen? Ich finde sie wieder, liebe Berit, ich finde sie wieder. Soweit ist es noch nicht. Wobei du jetzt unbewusst oder ungewollt eine Überleitung gemacht hast.
In welche Idee geliefert habe?
Die Idee gibt es schon. Im nächsten Jahr erscheint im Peter Hammer Verlag, wo ich besonders stolz drauf bin, weil Peter Hammer für sehr, sehr hohe Qualität steht bei Kinderbüchern und der legendäre Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat von Wolf Erbruch, ja, da erschienen ist. Und das, finde ich, ist ein Meilenstein, dieses Buch. Da kommt nächstes Jahr eine Geschichte raus, wo vielleicht die Idee des nicht wieder auffindbaren Notizbuchs als Running Gag sich durch die Geschichte ziehen könnte. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Ich halte dich da auf dem Laufenden.
Ne, ich bin gespannt. Du, ich habe übrigens eine Frage von meiner Tochter an dich. Ich habe sie vorhin gefragt, denn die liebt dein Mumpel und fand auch 2 Warten auf Schnee sensationell. Also genau diese ja, was ich vorhin gesagt habe, sprachverrückten Geschichten. Und ich habe sie vorhin gefragt, ob ich dich irgendetwas fragen soll von ihr. Und sie wüsste so wahnsinnig gerne, was du dir am Ende von 2 Warten auf Schnee gedacht hast, als dieses vielleicht steckt ja doch etwas ganz anderes dahinter.
Was ich mir da gedacht habe. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich freue mich darüber, dass jetzt vom Profi quasi Fragen kommen aus der Zielgruppe. Und ich glaube, dabei habe ich mir einfach gedacht, jetzt müssen wir vielleicht für die Bücherspatz-Hörerinnen und Hörer sagen, dass es in der Geschichte ja um einen kleinen Weihnachtsmann geht und einen Schneehasen, die in ihrer kleinen Welt leben, von der man am Anfang noch nicht genau weiß, was es für eine Welt ist. Man sieht nur ihr Häuschen und einen Hügel und einen Tannenbaum und es schneit nicht. Und sie versuchen verzweifelt durch verschiedenste Tricks den Schnee nun endlich herbeizulocken. Und plötzlich schneit und rumpelt und wackelt alles und es schneit tatsächlich. Und die letzte Seite, darf ich das jetzt sagen? Ich glaube ja.
Du darfst es sagen. Ich habe es, glaube ich, als ich es gelesen habe, auch gesagt.
Genau, ja. Du hast es vorgestellt im Winter ganz schön. Heißt es denn vielleicht, hat vielleicht noch jemand anderes nachgeholfen? Und dann sieht man, wie das Bild rauszoomt aus der Perspektive, dass ein kleines, rundköpfiges Mädchen im Weihnachtszimmer sitzt vor einer Schneekugel. Und man merkt, das ist dann der emotional Punch der Geschichte sozusagen am Ende, dass sich das Ganze in einer kleinen Schneekugel zugetragen hat. Und das will ich damit sagen, hat vielleicht dieses kleine Mädchen nachgeholfen, indem es gespürt hat, weil die Schneekugel vielleicht schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Regal stand und sich keiner für das eingestaubte Ding interessiert hat, dass diese beiden kleinen Butschis in der Schneekugel unbedingt mal wieder Schneeparty haben wollten, und sie hatte ein Einsehen und hat sie geschüttelt. Dieses Mädchen hat vielleicht nachgeholfen, nicht nur vielleicht, es hat ganz bestimmt nachgeholfen. An dieses Mädchen habe ich gedacht und daran, wie dieses Mädchen offenbar gespürt hat, dass die beiden mal wieder Schnee haben wollten.
War das auch der Ausgang für die Geschichte eigentlich? So eine Schneekugel?
Das war die Initialzündung für die Geschichte tatsächlich. Das weiß ich noch wie heute. Ich bin mit meiner Familie im Mallorca-Urlaub an so einem einsamen Leuchtturm langspaziert. Das Wetter war gar nicht so mallorquinisch, so ein bisschen Schmuddelwetter. Kinder hatten auch gar nicht so richtig Lust mitzulaufen, so eher 3- Lust. Und meine Frau und ich haben mal gesagt, heute wird ein bisschen Felsenwanderung gemacht, und wir sind so ein bisschen auseinandergelaufen, auseinandergezogen. Und ich hatte auf einmal, wegen des schlechten Wetters vielleicht, oder ich dachte an das nahende Weihnachtsfest, es waren Herbstferien, gedacht, schreib mal eine schreib mal eine Wintergeschichte, Klammer auf, die nehmen die Verlage auch häufiger, weil Winter Plätze immer Programmplätze besetzt werden müssen, Klammer zu. Und was könnte ein guter Clou sein? Und der Clou könnte sein, eine Schneekugelgeschichte zu erzählen, bei der man erst ganz am Ende erfährt, dass es sich um eine Schneekugel handelt. Und ich habe mir sofort das bildlich vorgestellt, dass man sehr schön diesen Zoom-Effekt darstellen könnte. Erstmal alle Bilder ganz nah dran gezogen. Letztes Bild zeigt die Schneekugel von weiter weg. Das war für mich von Anfang an klar, so muss die Geschichte laufen. Und am Ende des Spaziergangs war die Geschichte fertig.
Von diesen ganzen Geschichten, die jetzt von dir auf dem Markt sind, hast du da eine, wo du sagst, die ist für mich irgendwie was ganz Besonderes? Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, ein Lieblingsbuch, aber irgendeine, ja, wo vielleicht dein Herz besonders dran hängt, wo das vielleicht einfach sehr persönlich ist. Gibt es da eine?
Einmal in der Tat, Berit, das große Herz, was jetzt erschienen ist, wo der Mäuserich Mulle in der Geschichte, geht ja der Mäuserich Mulle auf die Suche, ganz klassisch, manche mögen sagen, vielleicht ein bisschen zu hausbacken, aber man darf auch klassische Geschichten erzählen, finde ich, wo der Mäusejunge das Mäusemädchen sucht. Und die Mutter gibt ihm den Rat, such dir eine Frau, such dir ein Mäusemädchen, die ein großes Herz hat. Das sei das Wichtigste im Leben. Und er möchte sich daran halten, kriegt das natürlich leider in den falschen Hals, und hat etwas Schwierigkeiten, die richtige zu finden, weil er Größe mit Größe verwechselt, um es mal so zu sagen. Und diese Geschichte ist mir schon besonders wichtig, weil das, und hier lasse ich jetzt schon ein bisschen tiefer blicken, auch der Rat war, den meine Mutter mir gegeben hat tatsächlich und den ich glaube, beherzigt zu haben in meinem Leben. Denn meine Frau hat ein Herz, da passen diverse andere Herzen noch mit rein. Und das liebe ich sehr an ihr. Das ist durchaus meine persönlichste Geschichte. Damit wirbt der Verlag jetzt auch, die ich da erzählt habe. Dadurch hat sie so ein bisschen den Hang vielleicht auch hin zum Kitsch. Und diese tollen Ölgemälde, die Kai Wirps dazu gemalt hat, hat in Öl gemalt. Ölbilder illustriert, was toll ist. Also nichts mit am iPad, am Computer, elektronisch, und man kann die Bilder kurzerhand nochmal ändern, sondern was er in Öl gemalt hat, war gemalt und konnte nicht mehr verändert werden. Das war auch ganz spannend. Ne? Also normalerweise kann man ja alles noch nach Wunsch des Autors, des Lektors oder des Verlags oder der Presseleute oder Vertriebsleute verändern, konnte er nicht. Hat das wunderbar in Öl gemalt, und natürlich hat es ein bisschen vielleicht auch den Hang zum herzzerreißend kitschigen, aber so ist es nun mal. Das ist mein persönliches Buch auf jeden Fall, und von den eher gegen den Strich gebürsteten Geschichten, den witzigen, liegt mir der Mumpel besonders am Herzen, der jetzt bei 360 Grad erschienen ist. Ich gucke hier gerade auf das Poster, was auch bei mir im Büro hängt. Das ist ein Poster mit im Buch, ist auch cool. Das war die Geschichte, die ich sehr lange mit mir rumgetragen habe, mit der ich bei meiner ersten Agentin gelandet bin und an der ich, da denke ich immer noch gerne dran zurück, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir bei einer Schottland-Herrentour sind wir zu zweit durch Schottland gewandert, bei einem Glas Bier in einem englischen, in einem schottischen Pub gefachsimpelt habe, wie wir oder wie man diese Geschichte erzählen könnte. Der hat mir sehr dabei geholfen, hat mir gutes Input gegeben. Und deshalb hängt viel Herzblut auch in der Mumpelgeschichte mit drin.
Und wenn wir jetzt schon bei den Lieblingsbüchern sind, ich habe ja zum Abschluss immer eine Frage, die ich bisher jedem gestellt habe. Hast du aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugendzeit, manche erinnern sich nicht mehr so an die Kinderbücher, ein Buch, was du immer, immer mal wieder gelesen hast, weil es ja so dein absolutes Lieblingsbuch war? Gibt es so eins bei dir?
Ja, es gibt diverse Lieblingsbücher. Mir besonders ans Herz gewachsen und mich besonders begleitet in der Kindheit haben im Bereich Bilderbuch zwei Bücher. Das eine ist Das Traumfresserchen von Michael Ende. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ist ein uralter Klassiker bei Thienemann erschienen, den mein Bruder und ich immer vorgelesen bekommen haben und angeschaut haben, wenn es ums Thema Albträume, nicht schlafen können ging. Von Annegret Fuchshuber, einer klassischen Illustratorin, wunderbar illustriert, das Traumfresserchen. Und ein anderes Bilderbuch, das ich jetzt gerade wieder gefunden habe, von Mira Lobe, Hokus Pokus in der Nacht heißt das, wo am Anfang ein schönes altes klassizistisches Haus völlig dunkel ist und im Laufe des Buches gehen alle Fenster an und es passiert was und am Ende liegt es wieder ganz dunkel in der Nacht. Das fand ich auch wahnsinnig. Und im erzählenden Bereich geht natürlich nichts über Astrid Lindgren, ganz klar. Die steht ganz allein auf ihrer Wolke, da kommt keiner ran. Und da ist Mio, mein Mio, immer mein Geheimtipp, mein liebstes Buch gewesen. Gar nicht so unbedingt ihre großen Klassiker, sondern quasi der Geheimtipp unter den Lindgren-Büchern, Mio, mein Mio. Das ist mein Herzensbuch gewesen damals. Das sind so die drei, die ich da nennen kann.
Ja, Mio, mein Mio kann ich sehr gut verstehen. Also kann ich persönlich nicht so gut verstehen, aber mein Sohn hat dieses Buch auch wahnsinnig gefesselt. Der liebt das. Das ist, glaube ich, auch sein absolutes Lieblingsbuch von Astrid Lindgren. Ich habe da andere, aber du bist mit Astrid Lindgren in der Tat nicht alleine. Also diese Antwort bekomme ich ganz, ganz
Ja,
oft.
das wundert mich nicht.
Ja, lieber Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine sehr ausführlichen und vor allem sehr informativen Antworten. Und ich wünsche dir für deine Bücher, die jetzt raus sind und die noch kommen, ganz viel Erfolg. Und ja, bin vor allem gespannt, was da noch alles so kommt. Ja, das war mein Gespräch mit Jan Kaiser. Und wie immer hoffe ich, dass du gerne zugehört hast, dass du auch ein paar, ja, neue Infos vielleicht bekommen hast und dass dich das interessiert hat, was er erzählt hat. Und mir ist jetzt noch aufgefallen, dass ich am Anfang ja ein bisschen Quatsch erzählt habe. Also es ist nicht das erste Interview über ein Buch beziehungsweise mit einem Autoren, der seine Bücher im Verlag rausbringt. Ich habe vor etwas über einem Jahr Schnüffelo auf süßer Spur vorgelesen und da auch ein Interview geführt mit der Autorin Sabina Henzel. Das Buch ist im Teil Kinderbuchverlag erschienen und auch mein Gespräch mit Manfred Schlüter, einem Autor, der auch seine Bücher in Verlagen und nicht als Self-Publisher rausbringt. Ja, das wollte ich nur noch kurz richtigstellen. Und wenn du noch mehr über Jan wissen möchtest, dann schau einfach mal auf sein Instagram-Profil vorbei. Das ist jan.kaiser.autor. Er hat auch eine eigene Webseite. Das ist dann jan-kaiser.info. Und damit sage ich für heute Tschüss. Mach's gut. Deine Berit.